Morgen auch die zu Hause sind oder unterwegs und uns zugeschaltet sind. Ich darf euch begrüßen zum dritten Sonntag nach Ostern, zum Gottesdienst. Es ist auch Muttertag. Ich habe kein Geschenk für meine Mutter, aber das wird sie ertragen. Schön und wichtig ist, dass wir hier sind und dass wir das Geschenk haben dürfen, uns Freiheit zu treffen und Gottesdienst zu feiern. Das wollen wir tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu den Abkündigungen gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass scheinbar alles ganz normal stattfindet. Kann man im Programm draußen entnehmen oder auf unserer Webseite. Und ich möchte nochmal auf die Fragebox auch draußen hinweisen. Die steht, um in der ersten Bibelstunde im Monat einen Frageabend zu machen. Da darf jederzeit eingeworfen werden. Ich denke, außer dass nächsten Sonntag wieder Gottesdienst ist und alle Kreise und Veranstaltungen stattfinden, gibt es, glaube ich, nichts Akutes. Gut. Und heute im Gottesdienst wird auch wieder Kindergottesdienst sein. Wir möchten als erstes Lied unseren Herrn die Ehre geben und singen: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
Samuel wird in dieser Woche noch nach der Ukraine ausfahren im Rahmen seines Berufes. Er ist ja Sanitäter und er bat, und wir dachten auch, dass das richtig ist, dass wir mit ihm und über ihn noch beten wollen, dass der Herr ihn auch bewahrt, denn es ist ja doch eine gefährliche Einsatz. Er ist dort als Sanitäter, als Rettungssanitäter hat er ja die Ausbildung. Und wir als Gemeinde werden natürlich auch jeder Einzelne für ihn beten, dass der Herr ihn beschützen wird. Aber er soll auch wissen, dass wir hinter ihm stehen. Und wir wollen ihn mit dem Bibelwort und im Gebet auch dahin begleiten. Aussenden, das wäre jetzt ein bisschen ein hohes Wort, da tut man in einem geistlichen Dienst meistens, aber er darf wissen, die Gemeinde steht hinter ihm. Und mir ging unterwegs hierher noch durch den Kopf, was für ein Bibelwort ich dir mitgeben kann. Ich weiß nicht, du wirst vielleicht auch noch eins haben. Ich habe ein Wort aus dem Buch Josua, aus dem ersten Kapitel. Mir ging das so durch den Kopf, Josua hätte dein Urgroßvater sein können. Als man ihm das ansprach vom Alter her, früher wurde man, wenn man mehr Lebenserfahrung hat, in wichtige Aufgaben gebracht. Heute leben die Leute nicht mehr so lange, da kommen sie früher in entsprechende Aufgaben. Du wirst auch kein Heerführer sein, sondern du hast das, was Heerführer anrichten, vielleicht mit zu, da ein bisschen Licht reinzubringen und ein bisschen auch Kraft für die, die dort betreut sind. Aber im ersten Kapitel bei Josua, da steht dreimal, sei getrost und unverzagt. Dreimal wiederholt sich das in diesem Wort. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst dem Volk das Land austeilen. Mit über 80 Jahren hatte er diese Aufgabe bekommen. Wie war das möglich? Er hatte vorher eine Ausbildung. Josua hat 40 Jahre eine Ausbildung gehabt bei Mose. Du hast eine Ausbildung, ist ja immer die Frage, wie kommt eine Führung zustande? Du hast eine Ausbildung gehabt, du bist in der Lage, aber nicht jeder Rettungssanitäter wird in die Ukraine fahren. Aber die hat der Herr das aufs Herz gelegt und dann ist das auch so. Bei Josua war es geführt, er hatte eine lange, gute Ausbildung, er war in der Lage dazu. Und Josua hatte nicht nur die Ausbildung, er ist dann auch durch menschliche Wege dort reingekommen. Mose hatte ihn beauftragt, der Vorgänger, dann hat es ihm der Herr klar gemacht. Und ich gehe jetzt mal ein Stückchen davon aus, es ist eine Führung, wie bei ihm. Du hast die Ausbildung, du hast das wahrgenommen, dass solche Leute gesucht werden. Und du hast dich gemeldet, die Türen sind dir geöffnet worden. Es ist also nicht einfach nur so eine Abenteuerlust. Das muss man bei manchen immer wieder mal eindenken. Manchmal gibt es Abenteuerlust. Darum geht es hier nicht. Josua hat eine entsprechende Führung. Sei getrost und unverzagt. Ich habe deine Aufgabe gegeben und du wirst sie tun. Und im nächsten Vers heißt es, sei nur getrost und unverzagt. Zuerst heißt es, sei getrost. Und hier steht, sei nur getrost. Alles andere lassen wir zur Seite. Sei nur getrost und unverzagt. Und dann heißt es weiter, und haltet, wird darauf hingewiesen, er soll an dem Gesetz des Mose festhalten. Und im Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Hier steht, ich habe ein Gebot gegeben. So wie du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, habe ich dir ein Gebot gegeben. Es ist ein Gebot, sei getrost und unverzagt. Wünsche, dass du auf ihn blickst, auf den Herrn, der dir auch dort, auch in schönen Stunden, auch bei Enttäuschung, man erlebt auch in solchen Dingen Enttäuschung, immer wieder auf ihn blickst, sei nur getrost und unverzagt und lass das Wort Gottes, so heißt es ja auch, nicht von deinem Mund wegkommen. Denn er ist ein Gott, der redet und er tröstet, er stärkt, er beauftragt, er ist auch mit dir. Lothar?
Ja, noch ein kleines Wort. Zum Alte kommt das Neue Testament. Ich habe was rausgesucht aus der Bergpredigt, was ich denke, was gut passt. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wünsche ich dir, dass du ein Stück weit Licht sein darfst an einem dunklen Ort und dass Gott darüber verherrlicht wird. Wir wissen, dass die Werke, die wir tun, getan sind, wenn sie vorbereitet sind vor ihm. Wir wandeln in seinen Wegen. Und das wünsche ich dir besonders auch für diese Zeit dort in der Ukraine, dass du ja weißt, du bist von ihm geführt, geleitet und darfst ein Licht sein an einem dunklen Ort, auf das Gott verherrlicht wird.
Ja, 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 kommst du vielleicht noch mit hoch, ja?
Lieber Samuel, wünschen dir, dass dieser Gott, der der lebendige Gott ist und der an allen Orten wirkt und ist, der nirgends ausgeschlossen werden kann, auch nicht dort, wo Krieg und Not und Streit ist, dass er dich dort gebrauchen möchte, ein Stück Licht zu sein für die Menschen, zu denen du gesandt bist. Er, der deine Wege bereitet, möge dich führen und leiten und dich zum Segen setzen. Sei du am rechten Ort zur rechten Zeit und habe ein Ohr für das, was Gott dir sagt. Amen.
Und der Herr Jesus sei mit dir. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Er hat dich durch sein Wort angesprochen. Und er wird bei dir sein, egal wo du bist, auch dort in der Ukraine. In den hellen Stunden dort, schau auf ihn, er wird es in deinem Herzen hell sein lassen und hell machen. Und in den dunklen Stunden und wenn du einsam bist, er ist bei dir. Sei getrost und unverzagt, wenn du dort in diesem Dienst bist. Der Herr, der dich berufen hat, lässt dich nicht allein. Er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ja, und wir werden im Gebet hinter dir stehen. Und auch wenn es dir elend geht oder schlecht geht, darfst du immer wissen, in Meckenheim wird für dich gebetet. Und der Herr ist mit dir auf deinen Wegen. Und ich denke auch, ich habe es lange überlegt, es ist eine Führung, auch aus den Punkten, die ich gesagt habe. Ja.
Vielen Dank. Ja, vielleicht kann ich dazu noch drei Sätze sagen.
Auch vier.
Ich bemühe mich. Los ging es eigentlich mit der Missionspredigt von Peter und Renate, dass ich mal wieder erinnert wurde, wie es auch früher war, wie ich jünger war und noch nicht die Ausbildung hatte, dass ich Arbeit machen wollte. Ja, für Gott. Ich habe überlegt, Missionsschiff oder was es da alles so gab, aber ich hatte ja nie die richtige Ausbildung. Das hat mich ein paar Tage beschäftigt oder hing mir nach. Und dann war mein Handy-Akku leer auf dem Heimweg von der Arbeit. Und was macht man dann? Naja, betet man halt mal die ganze Zeit. Da hat man seine Viertelstunde. Genau, und da habe ich gebetet, dass es mir hier sehr gut gefällt und ich auch gerne hier bleibe. Aber wenn Gott andere Wege für mich hätte, er es mir doch sagen möchte. Und am nächsten Morgen hatte ich im Postfach die E-Mail vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, dass die Notfallsanitäter suchen. Und dann dachte ich, naja, klingt ja spannend. Ich wollte eh auch Ukraine-mäßig. Ärgert es mich, wenn man hier sitzt und nichts machen kann. Und habe dann erstmal klären müssen, dass ich freigestellt werde. Und Gesundheitssystem in Deutschland ist ja momentan ein bisschen problematisch. Dann habe ich gedacht, naja, wenn mich mein Chef freistellt, Das grenzt schon an ein Wunder. Zack, freigestellt. Dann so, okay, gucken wir mal, ob sie mich überhaupt wollen. Zack, sie wollen mich. Ich habe die Notfallsanitäter-Ausbildung. Ich habe, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr einen Kurs gemacht zur taktischen Verwundetenversorgung, wo es eben um Schusswunden geht, um alles Mögliche, was eine normale Notfallsanitäter normalerweise nicht macht. Ich habe vor einem halben Jahr angefangen, wieder mehr Filme auf Englisch zu schauen, um mein englisches Verständnis zu verbessern. Ich habe den LKW-Führerschein gemacht und dann gleich alle, weil wenn man schon mal dabei ist, machen wir doch gleich alle. Da suchen sie Leute. Und ja, es passt einfach sehr gut. Ne? Und deswegen weil das alles so zusammenpasst, bin ich auch ja, getrost, dass ich dann auch wieder zurückgeführt werde. Und ich kriege von allen gesagt, dass ich spinne und verrückt bin. Aber ich nenne es dann mein kindliches Gottvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also vielen Dank. Ich komme jetzt zur Schriftlese. Die steht in Epheser 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis unseres Willens nach seinem Ratschluss. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen. Wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Soweit die Schrift. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass Olli Ola heute predigt. Ein, darf ich das sagen, als junger Mensch, Spross dieser Gemeinde, macht City Church in Freiburg. Schön, dass du da bist. Genau. Es wird auch eine Kinderbetreuung während dem Gottesdienst geben. Ich habe es schon erwähnt. Wir singen jetzt noch das nächste Lied und danach teilen wir uns quasi auf. Es mag manchen thematisch nicht so ganz passend vorkommen. Ich habe ein Weihnachtslied ausgesucht. Wir singen Freue dich Welt, dein König naht. Weil ich der Meinung bin, dass das eine Aussage ist, die immer passt und die man sich immer vor Augen halten kann, nicht nur zu Weihnachten.
Guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ich wieder da sein darf. immer mal wieder. Ich bin ja immer noch ein Meckremer-Kind, gell? Wird auch immer so bleiben. Brauche nur ein, zwei Tage hier zu sein, dann bin ich wieder voll im Feld zwischendrin. Wird immer schwer, wenn ich dann wieder zurückgehe und die denken, wieso redest du so komisch? Ich finde es gar nicht verrückt, dass du da hingehst. Nicht alle. Ich wollte es alle wegstreichen. Ich finde es super, was du machst, dass du diesen Mut hast, dahin zu gehen. Auch wir in Freiburg sind sehr stark aktiv in der Ukraine-Hilfe. Ich darf da auch mithelfen. Wir versorgen das Kinderheim, das dort angekommen ist vor ein paar Monaten, mit allem Möglichen. Jetzt am Freitag haben wir, glaube ich, über 60 Schulränzen gesammelt an zwei verschiedenen Schulen. Und die werden den Kindern jetzt rausgegeben. Also es sind auch Leute, die hierher geflüchtet sind und die auch Hilfe brauchen. Haben, glaube ich, über 70 Fahrräder schon gesammelt, um den Leuten einfach Mobilität zu geben und so weiter. Und wir organisieren noch die Sammelstelle in Freiburg mit Ehrenamtlichen, damit auch Spenden gesammelt werden und alle 4-5 Tage mal ein LKW an die Grenze geht nach Ukraine. Es ist nicht verrückt, die Zeiten sind verrückt, aber dahin zu gehen ist nicht verrückt. Es ist so wichtig. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke, dass du so gut bist in uns, auch wenn der Mensch oft so schlecht ist. Ich danke dir, dass du über allem stehst. Und du siehst die Not, in der wir stehen. Und wir sitzen hier in einem Land, wo wir in Sicherheit sind, aktuell auf jeden Fall. Und ich bete, dass du unsere Herzen immer wieder neu bewegst. Und nicht nur unsere Herzen, sondern dann auch unsere Hände und Füße. Dass wir dorthin gehen, wo du uns als nächstes haben willst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du heute Morgen reden willst. Und ich bete, dass deine Worte heute Morgen im Mittelpunkt stehen. Dass du dein Wort aufschließt. Wir mehr verstehen, wer du bist. Und das Auswirkungen hat auf unser Leben, wie wir über dich denken und wie wir über uns selbst denken. Danke, dass du da bist heute Morgen durch deinen guten Geist. Amen. Ja, herzlich willkommen, heiliger Mensch. Heiliger Samuel, schön, dass du da bist. Heilige Judith, schön, dass du auch da bist. Heiliger Norbert, Papa, schön, dass du da bist. Und auch Mama, Muttertag. Heilige Mama, schön, dass du da bist. Heilig, das klingt so perfekt, oder? Und vielleicht denkt ihr jetzt, was ich? Ich und heilig? Nee, das kann überhaupt nicht sein. Ich kenne mein Leben und ich weiß, was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist, was ich getan habe. Das kann nicht sein, dass ich heilig bin. Okay, da gab es so Menschen, die wurden mal von der Kirche heilig gesprochen. Aber ich denke, das ist Heuchelei. Das kann ja auch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken hast. Ob du denkst, da kann ich nicht mit gemeint sein. Ich glaube, wir alle kennen so unsere Schwächen, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Wenn wir wissen, wo wir versagt haben. Wir wissen, wo wir schuldig einander geworden sind. Auf jeden Fall einzelne Sachen werden euch bestimmt einfallen. Heilig kann man doch nur sein, wenn man fehlerlos ist, oder? Ist eine Frage. Ich glaube, niemand von uns würde das automatisch so in Anspruch nehmen. Oder habt ihr euch schon mal so vorgestellt? Seid ihr mal hingegangen, so, hallo, ich bin der heilige Olli. Habt ihr das schon mal gemacht? Aber soll ich euch etwas verraten? Eigentlich ist das nicht unbedingt falsch. Denn das ist unsere Identität, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Dann bist du heilig. Nicht ein bisschen so in einem gewissen Bereich, sondern voll und ganz. Auch wenn ich gleichzeitig dazu sagen muss, dass wir uns darauf überhaupt nichts einbilden können, dass wir heilig sind. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, lade ich dich heute Morgen dazu ein, sich etwas mit auf den Weg zu machen, zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, heilig zu sein, warum ist es so und vielleicht hat es auch etwas mit dir zu tun und den Weg, den vielleicht Gott mit dir schon begonnen hat und weitergehen möchte. Und vielleicht entdeckst du auch für dein Leben einen unbeschreiblichen Wert, den Gott in dir schon längst sieht, aber den du vielleicht noch nicht erkannt hast. Daher möchte ich euch heute in ein paar Gedanken aus Gottes Wort mit hineinnehmen, um diesen seltsamen Titel heilig besser zu verstehen. Denn ich glaube, wir können das nur verstehen, wenn Gott es uns durch seinen Heiligen Geist wirklich auch aufzeigt und klar macht und fest in uns drin verankert. Und dazu brauchen wir insgesamt 4 Zutaten. Ich backe mit euch einen Kuchen heute Morgen. Und diese 4 Zutaten sind wirklich entscheidend, um zu verstehen, was Heiligkeit bedeutet. Die erste Zutat ist das Versprechen von Gott. Erste Zutat. Die zweite Zutat ist das Gesetz von Gott. Die dritte Zutat ist die Person Jesus Christus. Und die vierte und krasseste Zutat ist unseren Tod. So, wisst ihr, jetzt sage ich Amen und gehe jetzt. Jetzt backt ihr mal den Kuchen, mal gucken, was dabei rauskommt. Nein, natürlich nicht. Von der Bibel her wissen wir, dass der Mensch Bock missgebaut hat. Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, der Sündenfall, der Mensch, der Gott nicht vertraut hat, gedacht hat, er könnte uns etwas vorenthalten, wir wollen sein wie Gott. Aber Gott gibt sich damit einfach nicht zufrieden, dass der Mensch es verbockt hat. Paulus erinnert die Menschen daran, dass Gott Abraham, einer der Väter aus dem Volk Israel, hervorgegangen ist, ein Versprechen gegeben hat. Der Abraham hat ein Versprechen von Gott bekommen, und zwar, dass aus seiner Nachkommenschaft jemand kommen wird, der alle Menschen erlösen und vollkommen gerecht machen wird. Das war das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat im Alten Testament. Und genau darauf geht Paulus ein in Galater, und er schreibt in Galater 3 ab Vers 15, liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seine Nachkommenschaft von Gott gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede. Deinen Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen, um damit Gottes Zusagen aufheben. Hier sind die ersten 2 Zutaten schon drin. Bei dem damaligen Versprechen, das Gott gegeben hat, das er an Abraham weitergegeben hat, da gab es noch kein Gesetz. Es gab dieses Versprechen, es wird jemand kommen. Nur diese Verheißung. Das Gesetz, worüber wir auch viel nachdenken, immer wieder sagen, okay, was bedeutet das vielleicht für uns? Das Gesetz kam erst 430 Jahre später. Und ich frage mich dann ja, für was hat es dann das Gesetz noch gebraucht, wenn Abraham schon dieses Versprechen bekommen hat? Warum braucht ein Versprechen noch ein Gesetz? Oder ersetzt das Gesetz den Bund, das Versprechen, das Gott gegeben hat? So als Anleitung, okay, ich habe vor 430 Jahren dir das versprochen, aber es gibt noch einen zweiten Weg, wie du zu Gott kommen kannst, indem du alle diese Gesetze einhältst, dann kannst du auch zu Gott kommen. War es das? So aus der Art, du kannst dich auch selbst erlösen. Tatsache ist, dass diesen Bund, der schon ganz klar auf Jesus verwiesen hat, das Gesetz dazugekommen ist. Es kam obendrauf. Aber warum eigentlich? Warum dieses Gesetz? Oder diese vielen Gesetze? Ich bin da gerade im 3. Mosebuch wieder unterwegs und ich denke, oh my gosh. Wenn wir das alles einhalten müssten, dann haben wir noch einiges vor. Warum dieses Gesetz? Der Bund war doch schon geschlossen. Widerspricht sich das nicht? Können wir uns jetzt doch selbst erlösen? Das ist ja so eine Überzeugung auch heute in unserer Gesellschaft, dass man sich selbst erlösen kann. Der Mensch sich selbst finden kann. Dass wir als Menschen uns zum unserem inneren Ich finden können, zum inneren Göttlichen. Und dann sind wir im Frieden mit uns. Das ist ja so eine Suche in unserer Gesellschaft. Und ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass die Menschen das machen. Das ist, weil ich glaube, wer wirklich nach dem wahren Gott sucht, der wird bei Gott enden. Aber es ist eine Tendenz, du musst nur zu dir selbst finden. Dann bist du im Frieden mit dir selbst und mit diesem Universum. Und das ist die Frage auch an uns. Wenn wir all das jetzt einhalten, das Gesetz, was nach dieser Verheißung kommt, können wir uns dann auch selbst erlösen? Wenn man das Gesetz ohne Kontext anschaut, könnte man denken, dass wir uns nur genug anstrengen müssen, um gerecht leben zu können. Hat es jemand von euch schon geschafft, wirklich 100% gut zu leben? Aber Paulus macht ganz klar, das Gesetz kann den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Eindeutig. Es ist nicht die Aufgabe des Gesetzes, den Bund mit Abraham, der auf Jesus verweist, aufzulösen. Manche Gesetze machen für uns Menschen ja heute immer noch Sinn, oder? Wenn wir zum Beispiel die 10 Gebote anschauen. Du sollst nicht töten, ist ganz gut, oder? Du sollst nicht die Ehe brechen. Es ist nicht schön, die Ehe zu brechen. Es macht nur Beziehungen kaputt. Es zerstört Vertrauen. Wir würden alle sagen, ja, das ist gut. Auch das nur Gott allein als Gott und den Herrn haben an unserer Seite. Und so weiter. Aber viele Gesetze sind für uns heute, wenn wir sie lesen, total fremd. Und wir würden klar davon auch Abstand nehmen. Abstand nehmen, sie einhalten zu müssen. Ich bin jetzt ein bisschen revolutionär, aber ich weiß nicht, ob ihr heute schon eure Sündopfer gemacht habt. Schon Tier geschlachtet, habt ihr es gemacht? Also wir sagen, das eine, das ist gut. Aber das andere, ah nee, das nicht. Ja, das ist, macht man lieber nicht, das könnte auch Probleme im Nachbar geben. Oft machen wir uns eine Auswahl von Gesetzen, die wir als gute Christen einhalten wollen. Aber ist das der Sinn und das Ziel vom Gesetz? Wenn wir glauben, dass wir das Gesetz einzuhalten haben, dann müssen wir alles einhalten, oder? Also ich glaube, also es kann ja nicht sein, dass wir entscheiden, was gut ist, wenn Gott sagt, nein, das ist alles wahr und das musst du einhalten. Dass wir Gott sagen, nee, Gott, also ich sehe es ein bisschen anders. So auf die Art, den Schöpfer mal ein bisschen rauszufordern, ich mache meine eigenen 10 Gebote. Deswegen erklärt auch Paulus weiter in Galater 3, Abvers 18, genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Hätte er sich also das Gesetz sparen können, oder? Oder nicht? Ich habe schon gesagt, das Gesetz ist eine wichtige Zutat in dem Ganzen. Das Gesetz ist eine Zutat, die wir brauchen, um am Ende den Titel heilig zu bekommen. Und deshalb müssen wir uns fragen, welche Aufgabe und welchen Sinn das Gesetz eigentlich überhaupt hat. Warum sind so viele Regeln, so viele Gesetze, gerade auch im Alten Testament, beschrieben worden? Paulus beschreibt dann diese Aufgabe vom Gesetz. Und in unserer Stelle fragt er nämlich genau das. Und am Ende gibt er uns schon den Hinweis auf diese dritte Zutat. Galater 3, Vers 19. Welche Aufgabe hat dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt zu diesem Bund, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollten so lange in Kraft bleiben, wie lange? Bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Dieses Gesetz hat nur eine Aufgabe, uns zu zeigen, dass wir mit unserem Tun im Widerspruch zu Gott stehen. Es bestätigt immer und immer wieder, dass es absolut notwendig ist, dass sich das Versprechen Gottes an Abraham erfüllt. Das Gesetz will und das Gesetz kann uns keine Anleitung sein, um heilig zu werden. Weil wir können das nicht. Wir haben nicht die Fähigkeit dazu, aus eigener Kraft zu Gott zurückzukehren. Galater 3, Vers 21, folgende. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Das Gesetz macht nur eins deutlich, wie dick diese Ketten sind, in denen wir schon längst drinstecken. Paulus macht klar, das Gesetz ist nicht dazu da, damit wir gerechte Menschen werden können. Gerechte Menschen, die lebendig sind. Sondern durch die Zutat vom Gesetz erkennen wir, wo wir den Weg Gottes verlassen haben. Der uns eigentlich ermöglicht, Gott begegnen zu können. Der Weg, der eigentlich der heilige Weg ist. Der gute Weg. Das Gesetz ist Gottes Wachrüttelaktion, dass wir sehen, wo wir stehen und wo auch Gott steht. Warum ist es so wichtig? Ist es dazu da, um uns Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen? Ich meine, das hört man ja immer wieder. Ja, ihr Christen redet nur über Sünde und wie schlecht der Mensch ist und so weiter. Ist das die Aufgabe vom Gesetz? Ist es die Aufgabe, den Menschen zu unterdrücken, klein zu halten? Ist das Gesetz die Aufgabe, uns zu beherrschen? Nein, natürlich nicht, sondern um uns eins klar zu machen. Wir verpassen die Verbindung zu Gott, zu ihm, zu unserem Schöpfer, der uns aus Liebe heraus geschaffen hat. Nicht, weil Gott das verhindert durch dieses Gesetz, dass wir ihm begegnen können, sondern weil unser Handeln das schon längst verhindert. Es ist ein Seinszustand, nicht ein, jetzt zeige ich euch das Gesetz und dann werdet ihr versagen. Nein, wir haben schon versagt. Wir sind in einem Zustand, der nicht mit Gott kompatibel ist. Und nur das Gesetz, das 430 Jahre später dazugekommen ist, kann uns erkennen lassen, dass wir Gefangene sind. Ein Gefängnis, das wir uns Menschen selbst gebaut haben. Gottes Wesen war vorher schon gesetzt. Aber um ihn kennenzulernen und zu verstehen, gibt er uns das Gesetz dazu. Denn das Gesetz übrigens sind eigentlich alles auch ein Stück weit Wesenszüge Gottes. Beschreibt, wie heilig Gott ist und wie unheilig wir eigentlich sind als Menschen. Wie viel wir eigentlich machen müssten, um überhaupt dahin zu kommen, und wir feststellen, das ist absolut unmöglich. Und Jesus hat das Gesetz als Gottes Sohn erfüllt. Und das ist das, was wir an Ostern gefeiert haben. Die Auferstehung Jesu ist nicht lange her. Deswegen die Verheißung auf Jesus ist so, so wichtig für uns. Er hat das Gesetz als Gottes Sohn erfüllt und wir als Menschen sind jetzt dazu eingeladen, unser ganzes Vertrauen in das Gesetz hineinzustellen. Oder? Nein, natürlich nicht. In Jesus hineinzusetzen. Unser Vertrauen gilt nicht dem Gesetz, das wir einhalten wollen, sondern unser Vertrauen gilt Jesus Christus, der alles schon erfüllt hat für uns. So lädt uns auf jeden Fall Paulus selbst ein, wenn wir weiterlesen in Galater 3, Vers 22b. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, nicht auf das Gesetz. Das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, macht durch das Gesetz sichtbar und deutlich, warum Christus notwendig ist. Ich glaube, wenn wir das Gesetz nicht bekommen hätten, wissen wir gar nicht, wie weit weg wir von Gott sind. Wir leben heute in der Zeit des Glaubens. In der Zeit nach diesem Versprechen, nach diesem Gesetz und nach dessen Erfüllung. Wir leben in einer Gnadenzeit. Das ist schon ein bisschen revolutionär, gell? Ich hoffe, ich darf danach nochmal predigen, wenn ich sage, wir leben nach dem Gesetz. Nicht mehr wichtig für uns. Mal schauen, wie es weitergeht. Denn Paulus sagt weiter in Galater 3, Vers 23 und folgende: Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte. Wie lange? Bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären, nicht auf der Grundlage des Gesetzes. Der Glaube ist die Grundlage, dass wir gerecht gesprochen werden. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Wer ist der Aufseher? Das Gesetz. Puh. Das Gesetz in der Bibel ist nicht mehr unser Antrieb, um Gott zu gefallen. Oder? Gibt jemand da recht? Es zeigt letztendlich nur, wie weit weg wir von Gott sind und wie sehr wir davon abhängig sind, dass jemand uns freikauft. Das ist diese dritte und entscheidende Zutat für das Leben als Christen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, der als Sohn Gottes das Gesetz stellvertretend für uns erfüllt, den Tod besiegt hat und uns einlädt, ihm unser Leben zu geben und nachzufolgen, dann leben wir nicht mehr unter dem Aufseher des Gesetzes und der selbstverursachten Gefangenschaft, denn die Ketten sind gesprengt. Und hier kommt die letzte und für uns alle Menschen entscheidende Zutat, um den Titel heilig zu bekommen. Paulus schreibt in einer anderen Stelle in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die vierte Zutat ist der Tod der alten Kreatur. Der alte Mensch, der alte Olli. Gott schaut auf unsere Übertretungen und sagt, gib mir dein Versagen und gib mir dein Leben und dann folge mir nach. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und im Vertrauen auf ihn sterben wir mit ihm der Sünde weg. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du schon dieser Sünde weggestorben bist mit Christus. Dass du sagst, danke Jesus, du hast es für mich getan. Ich bin frei in dir und durch dich. Ansonsten gilt die Einladung. Folge ihm nach. Das Beste, was dir im Leben passieren kann. Aber das bedeutet aber letztendlich, wir haben ein neues Leben. Nicht einen Kampf zwischen alt und neu. Entweder ist die alte Kreatur tot oder nicht. Das ist auch eine Diskussion. Wir könnten jetzt gerne mal eine Diskussionsrunde machen, wie wir damit umgehen. Ja? Denken wir, dass das Alte doch noch Teil von uns ist oder nicht? Wäre mal spannend. Vielleicht kann man mal eine Bibelstunde drüber machen und ein paar Bibelstellen nutzen, um darüber ins Gespräch zu kommen. Aber Paulus schreibt, wieder in einer anderen Stelle in Römer 6, Vers 2 bis 4, wir sind doch der Sünde gestorben. Oder? Wenn wir mit Christus sterben, sterben wir der Sünde weg. Wie können wir noch in ihr leben? Also da waren Menschen, die sind der Sünde weggestorben und trotzdem haben es noch Bockmist gemacht. Also es geht scheinbar doch. Und trotzdem bleibt der Status der Haltung, dass sie heilig sind. Also Das ist Gnade. Das ist absolute, pure Gnade, dass wir in Jesus trotzdem heilig bleiben. Paulus schreibt weiter. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Vielleicht ist das unser Problem. Wir denken, wir müssen alles so weitermachen wie bisher und haben diese Identität noch nicht ganz für uns angenommen, obwohl sie eigentlich schon da ist. Und wir schlurfen durch dieses Leben mit einem schweren Fuß, Bein, keine Ahnung, Kopf und denken, ach, ich bin so ein armer Mensch. Soll ich euch was verraten? Die Menschen, die Jesus haben, sind die reichsten Menschen, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Denn die haben einen Ewigkeitswert im Leben, den niemand sonst ihnen geben kann. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, Rainer hat den auch mal zitiert. Das Nietzsche, ich weiß gar nicht mehr, der gesagt hat, wenn die Leute wollen, die Christen wollen würden, dass ich auch Christ werde, dann müssten sie auch ein bisschen fröhlicher aussehen.
Ähnlich
Nietzsche. Ja, ich habe es nicht ganz, es war interpretiert. Er müsste erlöster aussehen, so war es, genau. Manche Sachen bleiben hängen. Das ist 20 Jahre her oder so. Also, wir sind der Sünde gestorben, habe ich euch vorgelesen. Deshalb sagt uns der neue Titel etwas über uns aus, das eine Identität schafft, die alle Minderwertigkeiten, alle falschen Gedanken und Kleinglauben wegblasen kann. Die Frage ist, ob wir es zulassen. Ich weiß, ich habe auch meine depressiven Phasen. Ich sage nicht, dass ich es verstanden habe und immer wieder begreife. Aber diese Anleitung haben wir in der Bibel und diese Beziehung zu Gott kann uns ermöglichen, diese Identität in unserem Leben immer mehr zu begreifen und zu verstehen, dass wir durch dieses Leben bis am Ende dieses Lebens durchgetragen werden und über dieses Leben hinaus sogar noch weiterleben. Deshalb noch eine letzte Stelle, die das für mich und für uns nochmal zusammenfasst. In 1. Korinther 1, Vers 20 bis 22. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr ferne von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Lass uns diese Identität heute schon leben, nicht erst, wenn wir dann vor Gott stehen. Das steht gesetzt, wenn du Jesus nachfolgst, wir werden so vor ihm stehen. Aber diese Identität gilt heute schon, jetzt. Du heiliger Mensch, wenn du Jesus nachfolgst und er dein Erlöser ist, wer bist du dann? Was denkst du über dich selbst? Weißt du, dass du in diesem Geschenk nicht nur ewiges Leben bekommen hast, sondern ab jetzt von Gott als heilig betrachtet bist? Dass du mit Gott direkt kommunizieren kannst und dadurch sein Wesen immer mehr auf dich übergeht? Deine Bestimmung steht. Ob du sie immer so sehen kannst, ist eine andere Frage. Du bist ein neuer Mensch, haben wir eben gelesen. Kein verbesserter Mensch, du bist ein neuer Mensch. Du bist kein Update, ein Upgrade, sondern du bist neu gemacht. Und das bisherige ist vergangen. Dein bisheriges Leben ist vorbei. Das neue Leben hat begonnen. Und ich möchte uns fragen, leben wir bewusst in dieser neuen Identität, in diesem neuen Leben, das uns schon zugesprochen ist? Nicht nur zugesprochen ist, sondern in uns eingezogen ist durch den Heiligen Geist. Gott lebt in uns. Haben wir diese vier Zutaten verstanden? Und nicht da, sondern hier. Und das ist wohl die alles entscheidende Frage. Wie sehen wir uns jetzt in dieser neuen Identität? Als Einzelner, aber auch als Gemeinschaft. Und auch als weltweite Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt. Wie viel haben wir schon für uns erkannt und anerkannt? Und wie viel lehnen wir noch ab und können es noch nicht annehmen? Wer glaubt, dass er von Gott nicht völlig angenommen ist, der wird Mühe haben, sich ihm ganz nahe zu fühlen. Aber das ändert nichts daran, dass er dich durch Christus als heilig anspricht. Und ich möchte uns alle einfach nur dazu einladen, diesen Titel in Anspruch zu nehmen. Denn Jesus sieht dich und mich genau so als heilig an. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese unglaubliche Identität, die du in uns hineingelegt hast. Und ich bitte dich um Vergebung da, wo wir sie nicht angenommen haben, wo wir uns selbst verurteilt haben, wo wir nicht verstanden haben, was du eigentlich siehst, wenn du uns ansiehst, wenn du mich ansiehst. Und ja, du weißt auch unsere Geschichte, die jeder Einzelne durchlebt hat. Ob jemand ein gutes Leben hatte oder eine schlimme Kindheit, wo an Identität wirklich gesägt wurde, wo gesagt wurde, dass man vielleicht nichts wert ist, wo Missbrauch war, wo uns richtig schwer werden lässt, diese Identität zu erkennen für uns. Und da bete ich, Herr, ganz besonders heute Morgen für ein großes Wunder in uns, unserem kleinen Herzen. Dass du das, was mal über uns gesagt wurde, das, was in uns kaputt gegangen ist, das, was andere Menschen uns angetan haben, dass all das die Macht verliert. Durchbrich diese Ketten, Herr. Komm mit deinem Heiligen Geist und durchbrich diese Ketten. Und setz du uns ganz in diese neue Identität hinein, die du für uns hast und die du schon längst in uns siehst. Mach uns zu Menschen, die durch dieses Leben gehen, in dem Wissen, wer wir sind in dir. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus Christus, der alles schon für uns bezahlt hat, der durch seinen guten Geist in uns eingezogen ist und der diese Wunder in uns tun möchte und tun wird. Wir nehmen sie jetzt schon an. Danke, Vater, dafür. Amen.
Jetzt singen wir noch ein Lied. Ist vielleicht ein bisschen moderner. Wir haben zwei wunderbare Menschen, die gut spielen können. Und Olli singt auch mit. Ich finde es ganz gut. Danach wird er uns noch das Segen zusprechen. Und ich darf mich dann auch schon verabschieden von den Leuten an den Kameras. Ciao, schönen Sonntag.
Durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Leid verdammt. Und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn. Ich komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinem Namen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Sind befreit, er trug das Urteil. Du preist den Herrn, preist den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt.
Das ist der Grund.
Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Ich komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du nennst mich ganz dein. In deinen Namen darf ich sein.
Ich darf euch noch den Segen Gottes zusprechen und wenn es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag als gesegnete und heilige Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Thank you.